Kopfzerbrechen. Herzlich willkommen zu Kopfzerbrechen, unserem Podcast für Psychologie-Inspiration für Praxis und Alltag. Heute zum Thema die Kunst des richtigen Lobens. Lieber Alex, ich bin schon sehr, sehr neugierig. Die Kunst des richtigen Lobens ist eine sehr schöne Formulierung. Und ich bin schon sehr gespannt, was dahinter steckt. Was hast du denn heute für eine Studie mitgebracht?
Hi Ursula. Also ich habe eine sehr, sehr spannende und aus meiner Sicht relevante Studie für die Therapie und fürs Coaching mitgenommen. Und zwar geht es, wie du schon gesagt hast, um Lob und um Schüler und vor allem um den Überbegriff richtiges Mindset. Ja. Die Studie, die ich mitgebracht habe, ist von Müller und Dweck, primär von der Carol Dweck. Das ist eine Professorin für Psychologie an der Stanford University. Und die hat sich sehr, sehr lange, auch mit Folgestudien, ja, da musste ich jetzt differenzieren, ja, also über Jahrzehnte mit diesen Ideen, mit des richtigen Mindsets und Motivation beschäftigt. Ja. Mhm. Und die Studie, die ich jetzt mitgebracht habe, ist aus 1998. Das ist so ihre Urstudie, wenn man so will, die sie dann oft bestätigt hat. Und ist eine extremst elegante sozialpsychologische Studie. Ja. Und zwar hat sie sich angesehen, also sie hat 400 Schülerinnen und Schüler in der 5. Klasse aus New York City hergenommen für die Studie sozusagen. Später hat sie das auch immer wieder wiederholt in anderen Stadtteilen. Und um was ging es da? Ja. Sie hat zuerst den Kids nicht-verbale IQ-Tests angeboten, die so mittelschwer waren, also die meisten gut hinbekommen haben. Ja. Und hat danach, und das war so die Aufgabenstellung, das Lob, das sie verbal den Leuten gegeben hat, immer wieder abgeändert. Ja? Und ein Drittel hat sozusagen das Intelligenzlob bekommen. Das war so die Gruppe 1 hat bekommen.
Das ist ein lustiges Wort.
Ja, genau, Intelligenzlob. Klingt eigentlich mal ganz nett. Denkt sich vielleicht jeder so, ja, hätte ich gern. Ja. Und zwar sowas wie, wow, gut gemacht, du musst ja sehr schlau sein. Ja. Also so, bist du gescheit und Art, ja. Ein Drittel, also eine weitere Gruppe hat ein sogenanntes, wir nennen es jetzt ein Anstrengungslob bekommen, also auf die Energie, die sie reingesteckt haben. Du hast wirklich viel reingebuttert, du hast wirklich hart gearbeitet. Ja, du hast dich da ja sehr angestrengt. Und ein Drittel hat irgendwie kein spezifisches Lob bekommen. Die haben dann wahrscheinlich so klassisch den Marienkäfer-Sticker bekommen und sagen, ja, passt schon. Ja. Aber die haben so völlig durchgemischt, ja. Und danach, im nächsten Schritt konnten alle Kinder wählen, ob sie lieber eine einfachere oder eine schwierigere Aufgabe bearbeiten wollten danach. Mhm. Ja. Und das Ergebnis, und das war sehr, sehr eindeutig und überraschend, war, dass die Kinder, die für ihre Intelligenz gelobt wurden, danach mehrheitlich die viel leichtere Aufgabe wollten, ja, mit den viel leichteren Aufgabenstellungen und die Anstrengung, also für ihre Anstrengung gelobt wurden, also die Gruppe 2 in meiner Erzählung, die haben mehrheitlich wirklich auffällig die schwierigere Aufgabe gewählt. Ja. Und jetzt kann man sich überlegen, warum ist das so spannend?
Wieso eigentlich?
Ja, wieso eigentlich, genau. Ja, weil die Hypothese von ihr ist, die sie dann immer wieder bestätigt hat, ja, ist, dass die für ihr Schlausein gelobt wurden, das nicht mehr riskieren wollten. Ja, die haben sich als schlau empfunden, die haben sich sehr wohl gefühlt, genau. Und da war dann so die Idee, naja, also scheitern mag ich jetzt aber nicht, weil dann bin ich ja irgendwie nicht mehr schlau, dann bin ich doch dumm. Ja, und die haben dann sozusagen Misserfolge eher ihren eigenen Fähigkeiten, ihrer Intelligenz zugeschrieben. Ja, und haben dann auch, wollten das nicht mehr riskieren, sozusagen. Mhm. Während die Kinder, die für ihre Anstrengung gelobt wurden, merklich schwierigere Aufgaben gewählt haben. Ja. Ja. Die sind dann länger dran geblieben, die haben gesagt, na, das schaffe ich schon. Und das ist total spannend. Also die Dweck hat das dann extremst oft wiederholt in verschiedenen, in der Bronx zum Beispiel auch nochmal, also 5-mal wiederholt in verschiedenen Stadtteilen, in verschiedenen sozialen Schichten, in Altersgruppen, und es ist immer konsistent dieses Ergebnis rausgekommen. Ja. Mhm. Man hat die dann auch später, 2007 und so, das wird jetzt zu weit führen, nochmal angeschaut. Man hat die lange begleitet, so, sogar über Jahre hinweg, und die Leistung. Und es war wirklich immer wieder, dass die Kids, die so ein bestimmtes Mindset haben, zu dem wir gleich kommen, dass die dann sozusagen auch erfolgreicher waren. Ja. Mhm. Wie hat die Professorin Dweck sich das dann erklärt? Die hat das dann, und dieser Begriff ist so wichtig, die hat das dann eingeteilt in ein sogenanntes Growth Mindset und ein Fixed Mindset. Ja, und hat dann gesagt, okay, cool, also die Kinder oder Jugendlichen und auch Erwachsenen, denen ich rückmelde, hey, wow, da hast du viel Energie reingesteckt, die haben ein ein entwicklungsorientiertes Mindset. Das heißt, die sind viel flexibler im Kopf, in kognitiv und sehen das prozessorientiert, ja, ein Growth Mindset, während die Leute, die man halt auf einer Eigenschaft festnagelt, ein Fixed Mindset haben. Ja, so bin ich. Ich bin intelligent oder ich bin halt im umgekehrt, ich bin dumm. Ja. Und das ist extremst spannend, nicht nur, weil man es dann 100-mal wiederholt hat, wie gesagt, ja, sondern weil es daraus ganz, ganz viel zu gewinnen gibt, auch für unsere therapeutische Arbeit, fürs Coaching, natürlich auch für den Alltag, ja, sich das mal so zu überlegen, wenn ich mit Leuten arbeite, ja, also.
Genau. Wir sind da jetzt schon mittendrin eigentlich, gell? Also du machst gerade eh schon die Überleitung. Was heißt es für dich konkret in der Praxis? Ja, sehr spannend, wie man es ableiten kann.
Ja, also für mich konkret bedeutet es sehr viel, weil meine Idee dazu natürlich ist, dass primär Klientinnen und Klienten, also ziemlich unabhängig davon, was sie herführt, vor allem zumindest mal in ihrem Problemerleben ein oft natürlich extremes Fixed Mindset haben. Ja? Also dass da ist oft eine Idee vorhanden, eine Überzeugung regelrecht, sehr, sehr rigide von einer bestimmten Intelligenz. Ja, ich bin halt dumm, meine Mutter hat schon gesagt, ich bin dumm. Und eine Charaktereigenschaft, so bin ich halt. Ja, das werde ich halt auch nie hinkriegen. Mich mag halt niemand, so ungefähr. Ja? Und das wird dann zu einer Identität, die eigentlich natürlich nur so eine self-fulfilling prophecy ist, aufgrund dieses Fixed Mindsets. Ja? Während ein Growth Mindset die Überzeugung, die Fähigkeit, die Anstrengung lobt und dadurch natürlich auch in der Therapiewelt dann zu Wachstum anregt, zur Entwicklung. Ja? Wie mache ich das jetzt? Beziehungsweise wieso ist es so relevant? Runtergebrochen könnte man sagen, dass unser Job eigentlich genau da ansetzt, das aufzuweichen, ja? Also das zu verflüssigen. Wo haben die Leute eine ganz fixe Überzeugung aufgrund vergangener Erfahrungen oder dem Elternhaus? Kann man jetzt bis in diese Introjektsebenen reingehen, aber das ist gar nicht notwendig, sondern das kennt ja jeder, ja? Dass man sich irgendwann einfach Dinge über sich denkt und erklärt, die man einfach als gegeben annimmt und dann natürlich auch Bestätigung findet. Und sehr, sehr oft in einem Problem erleben, also im Symptom erleben, wenn man so will, sind Leute natürlich irrsinnig fixiert. Also bei depressiven Erleben, also im ganzen Formenkreis des Depressionserleben, sind Leute unfassbar davon überzeugt, haben natürlich eine ganz tiefe Problemtrance, würden wir sagen, dass sie wissen, das wird eh wieder nichts, das bringt eh wieder nichts, ja, das wird halt für immer so bleiben, das war noch nie besser. Also das ist auch die Sprache von diesem Fixed Mindset. Ja.
Und solche Wörter auch, wie immer, nie,
sicher. Genau. Oder? Immer, nie, sicher. Und das ist auch was die Dweck mit ihrer Kollegin sich dann auch nochmal angesehen hat. Und die haben ja dann auch begonnen, das kennen wir ja auch, dann einfach diese kleinen Nuancen in der Rückmeldung einzustreuen. Wow, okay, das hast du, da bist du noch nicht, das hast du noch nicht gelernt. Ja.
Das macht einen Riesenunterschied, oder?
Macht einen Riesenunterschied und das ist unser täglich Brot sozusagen. Ja, erinnert mich jetzt an den, zum Beispiel an dieses kleine Minimax-Buch vom Prior, oder viele andere, genau, von Manfred Prior oder auch, das ist ja sehr, sehr beliebt, zu Recht. Und es wirkt so simpel, ja, weil es ja simpel ist, aber es ist ja nicht einfach. Ja, und da diese Sprache anzuwenden, dass das in Fleisch und Blut übergeht, das heißt, im Moment ist es so und so noch, ja. Also jetzt im Moment, ja. Oder
noch
bin
ist
gespannt,
ein ganz
wie.
Tolles Wort.
Und ja, noch, ja. Genau. Oder bis jetzt erleben sie das so und so. Das macht, also das ist schon, wir sind jetzt auf der Interventionsebene, aber das macht einen Riesenunterschied. Und ich erlebe meinen Job, du deinen wahrscheinlich auch, eigentlich so ein bisschen als wir bieten Ideen und Sprachmuster und Perspektiven an, um Leute darin zu unterstützen, wieder in dieses Growth-Mindset zu finden. Also ich nenne es auch gerne manchmal
dass es wieder beweglicher wird. Ja.
Es wird beweglicher, es verflüssigt sich was und es darf auch wieder was an Entwicklung entstehen. Ja.
Ja, und es macht halt einen Unterschied, ob ich sage, ich kann das nicht oder ob ich sage, ich konnte das bisher nicht oder ob ich sage, ich kann das noch nicht. Da sind Unterschiede drin, ja, auf jeden Fall.
Da sind Riesenunterschiede drin. Man muss natürlich jetzt sagen, es gibt ja auch ein paar, also Fallen ist übertrieben, aber Dinge, die man beachten muss, also auch bei diesem ganzen, es gibt so, das hat sie dann genannt, ein False Growth Mindset. Die Ableitung ist jetzt natürlich nicht, dass man einfach alle immer nur lobt für, sie haben es halt probiert und also die Rückmeldung, man muss natürlich tatsächliches Lernen irgendwie auch abrufen oder teilweise überprüfen. Also so die Idee von alle sind klug und es passt schon und wir haben uns alle einfach lieb und probieren das. Das ist super, aber das würde natürlich dann diesen Effekt auch zunichte machen. Das meinen sie absolut nicht. Ja. Und es muss auch konkurrent sein. Also wenn da irgendwo ein Poster an der Wand ist mit toll, dass du es probierst, aber die Professorin oder der Professor dann so maximal vielleicht beschämt oder abstraft, dann bringt das natürlich auch nichts. Ja. Also das muss einfach auch lebbar sein, dass sich das auch entwickeln darf. Aber für die Praxis, für uns ist es irgendwie, als ich die Studie auch von ihr mir genau angesehen habe, ich habe mir gedacht, das ist genau, was wir tun und was wir brauchen. Und ich finde es in der Einteilung her ganz spannend. Ja. Also gerade als jemand, der oft sehr oft arbeitet mit Leuten, die natürlich irgendwie sich sehr eingeengt fühlen oder eben, wenn man das jetzt benennen müsste, sich als depressiv erleben. Also diese fehlende Hoffnungslosigkeit, ja, dass wir das dann so aburteilen oft mit, naja, so bin ich halt und habe ich halt nicht Glück gehabt. Manchmal kommen Leute zu mir zum Beispiel, die sagen, ich weiß, es ist totaler Irrsinn, aber ich habe das Gefühl, ich bin halt einfach verflucht. Ja. Ich weiß, ich bin nicht wirklich verflucht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da lastet ein Fluch auf mir, so irgendwie. Ja. Also diese Sachen, dass man, das höre ich relativ oft und das ist natürlich auch eine sehr, wie soll ich sagen, gefährliche Idee. Das ist eine Art Fixed Mindset. Ja, hab halt Fluch, ja, blöd. Ja. Also das ist, und das aufzumachen und wieder mit mehreren Facetten zu bereichern, aus mehreren Perspektiven, ist natürlich irrsinnig spannend. Vor allem über die Sprache.
Genau, weil du sagst jetzt gerade über die Sprache, da wollte ich gerade auch noch sagen, es zeigt auch noch einmal, wie relevant es ist, welche Sprache, welche Wörter wir wählen, wie wir reden mit unseren Klienten und Klientinnen.
Genau, ja. Also das ist irrsinnig wichtig. Egal, ob wir es jetzt sozusagen im Gesprochenen machen oder schreiben, es hat einen irrsinnig schönen, eleganten, zuerst niederschwelligen, aber sehr sagen wir, kraftvollen Impact, wenn man so Sachen einführt wie noch nicht. Ja, also das ist unser täglich Brot, natürlich, wir merken es ja oft gar nicht mehr. Aber so die Haltung, die wir haben, dass sich das wieder verflüssigt und dass die Leute einen Growth-Mindset finden und sich trauen, da reinzufinden, das hat ja manchmal auch Gründe, wieso sie sich schwer tun, ist irrsinnig spannend. Also das fand ich schon sehr cool, dass das auch 5-mal wiederholt wurde.
Ja, und immer wieder bestätigt. Und was ich mir gerade auch so denke, während ich dir zuhöre, ist, gell, man kann ja manchmal auch zuerst die Sprache ein bisschen weiten und beweglicher machen, bevor sich dann da innerlich auch Dinge wieder weiten und beweglicher werden.
Genau, also man kann damit experimentieren. Das ist ja auch, was wir in der Hypnosystemik ganz gerne tun, dass wir den Leuten einfach anbieten, hey, wenn sie sich's mal so sagen, wie fühlt sich das an, wie wirkt sich das aus? Ja, wenn man das Wort mal durch ein anderes ersetzt, wenn man einen noch nicht anhängt, gibt es dann Unterschied im Erleben, im Organismus. Und das macht halt oft einen Riesenunterschied und wirkt sich halt tatsächlich sehr stark aus.
Was würdest du jetzt sagen, diese Ergebnisse, was bedeuten sie für deinen Alltag oder so generell, welche Ideen hast du zum Alltag daraus?
Naja, zum einen, dass man sich instant mitnehmen kann, einfach zu sagen, okay, ich bei den Problemen oder bei den Themen, die mich gerade beschäftigen, da hänge ich jetzt zum Beispiel einfach mal spielerisch einen noch nicht an. Ja? Also ich führe noch nicht ein und schau mal, macht es einen Unterschied. Das kostet nicht viel, da muss man auch nirgends hingehen. Also einfach, wie klingt das für mich, wenn ich eigentlich eine Zukunftsidee wieder einführe, die flexibler ist. Ja? Ich weiß das noch nicht, also das finde ich sehr, sehr, sehr spannend, einfach mit der Sprache auch im Alltag einfach so ein bisschen zu experimentieren und spielerisch zu schauen, macht es einen Unterschied für mich. Ja? Und wo habe ich auch so Überzeugungen, die ich zum Beispiel einfach mal challengen kann. Also ich mache das schon ganz gerne oder biete es den Leuten auch an, bei so Überzeugungen einfach mal ein bisschen nervig, also so oder neugierig, wenn man will, nachzufragen und sagen, wie wissen Sie das? Also kann man das objektiv eigentlich wissen oder ist das eine Meinung, eine Haltung, eine Erfahrung und das ein bisschen aufzumachen? Ja? Alleine sich zu fragen, hey, wenn das nicht so sicher wäre, was könnte das für mich bedeuten, ist eine schöne Frage. Wenn das nicht so fix wäre, wenn meine Mutter nicht recht hätte, wenn das gar nicht so stimmt, wie ich mir das dauernd sage, was würde das für mich für einen Unterschied machen? Was könnte das bedeuten? Ja? Mhm. Und Ja. Das ist eine total, ja, du wirst das wahrscheinlich eher, vielleicht eher schreibend machen, ja, aber wahrscheinlich
kann, kann man auch den, gut, ja, aber ich glaube, aufmerksam mit Sprache umzugehen ist dann in beiden Fällen wichtig und hilfreich, nämlich sowohl mündlich als auch schriftlich, als auch in diesen Gedanken mit mir selbst.
Genau, also das wäre so eine Sache und dann natürlich weiterführen, weil ja die Studie das schon so prominent darstellt, natürlich auch im Umgang im, mit eigenem Feedback, ja. Also wenn es Feedback gibt in Firmenkulturen oder eben bei den eigenen Kindern, ja klar, nimmt man sich das auch mit.
Genau, ich denke auch die ganze Zeit schon an Erziehung, während du redest, ja.
Genau, ja genau. Sage ich jetzt einfach, wow, du bist ja super talentiert, ja, dann weiß ich, dass eine Möglichkeit, das ist ja nicht linear-kausal, aber eine Möglichkeit jetzt eher genährt wurde, dass die Kids sich dann irgendwie denken, ja super, da muss ich ja nichts mehr machen oder dann bin ich ab jetzt irgendwie der oder die Gescheite und das ist jetzt für mich viel zu risikobehaftet oder möchte ich halt eher einen Prozess rückmelden, der mich beeindruckt und offensichtlich wurde das auch gut herausgearbeitet, dass das natürlich viel mehr Sinn macht so.
Ja. Ja, und ich glaube, dass man auch sehr, sehr früh anfangen kann, gell, Kinder, Jugendliche dann zu begleiten mit dieser Sprache. Wenn ein Kind heimkommt aus dem Kindergarten und sagt, ich kann das nicht, dass man sagt, naja, das kannst du noch nicht. Ja, genau. Wirst schon noch lernen zum Beispiel. Ja, ja. Macht wahrscheinlich auch fürs spätere Leben dann einen großen Unterschied.
Ein Riesenunterschied.
Könnte ich mir vorstellen.
Ja. Auf jeden Fall. Also das ist eine Bandbreite an Möglichkeiten, da mal auf die eigene Sprache auch zu achten als Elternteil oder eben wie gesagt in einer Firma, in einer Beziehung und in einer Paarbeziehung. Ja, das haben wir noch nicht so gut drauf. Wie können wir das in Zukunft anders machen? Ja, das sind Möglichkeiten, die sehr leicht umzusetzen sind, möglicherweise. Ja, und viel.
So klingt es jetzt jedenfalls mal, gell? In der Praxis ist dann immer wieder eine andere Sache. Und gerade, glaube ich, wenn es um so Sprachsachen geht, geht es stark um ein sich gewöhnen oder ein sich umgewöhnen. Also und ein wirkliches Üben. Also mich immer wieder mal selber auch überprüfen und mich immer wieder selber auch daran erinnern, dass ich das doch ein bisschen anders sagen wollte oder denken wollte oder mit mir anders reden wollte.
Ja, oder wie man es noch sagen könnte oder zu sich selbst sagen. Also das mich erinnert sehr stark an den Erikson. Das ist jetzt frei aus dem Gedankenpalast. Ich kann es jetzt nicht zuordnen, wo oder wann er das gesagt hat, aber der wurde meines Wissens ja auch gefragt, das finde ich sehr schön, was so für ihn die Wurzel allen psychischen Leidens ist und also sehr, sehr gegen Ende hin. Der Milton Erickson, nicht der Entwicklungspsychologe. Und der hat dann scheinbar geantwortet, ja, Rigidity, also dieses und es ist genau wieder das, was auch die Professorin sozusagen in ihren Versuchen und den Anordnungen herausgefunden hat. Also dieses Fixed Mindset, so wird es halt bleiben, so bin ich halt, das kann ich halt nicht, die mögen mich halt nicht. Also jedes Mal diese Rigidität, die da entsteht, diese Überzeugung, die Starre, die im Endeffekt für Problem erleben oder für Leid einfach sorgt und sehr oft nicht sein muss.
Genau, nicht sein muss und wir können es beeinflussen. Das, glaube ich, ist auch noch einmal was ganz Wichtiges, Schönes, was du gerade beschreibst. Gut, lieber Alex, danke für die coole Studie und die Inputs. Und dann freuen wir uns schon auf die nächste Folge.
Ganz genau. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Kopfzerbrechen.